Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Heute dürfen wir hier ein Spiel besprechen, das habe ich vor, wahrscheinlich über 20 Jahren mal angespielt, irgendwie cool gefunden und aus unerklärlichen Gründen dann abgebrochen, später wiederentdeckt und ganz lang nie gespielt und jetzt endlich die Gelegenheit, die Chance und die Motivation gefunden, das zu spielen. Ich rede natürlich, der Titel hat es wie immer verraten, von Jade Cocoon mit vollem Titel Jade Cocoon Story of the Tamamayu. Und das mache ich wie immer nicht alleine. Es freut mich nach Jahren mal wieder einen, ja wahrscheinlich JRPG-Fan auch, ne, muss ja fast sein, hier im Game Talk zurück begrüßen zu dürfen, nämlich den Rob. Hi.
Hi Joey, ja, freut mich sehr, wieder hier sein zu können nach so langer Zeit. Also das Dreamcast-Jubiläum ist eine Weile her, aber es hat ja jetzt doch wieder geklappt. Und JRPG-Fan, ja, damals auf jeden Fall. Dann hat sich das irgendwie ein bisschen verlaufen, aber ist quasi jetzt so ein bisschen meine Rückkehr zum JRPG, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob es das beste Spiel dafür ist, aber das werden wir ja gleich noch besprechen.
Das stimmt. Also wenn du das hier so ganz durchgespielt hast und sonst keine JRPGs spielst, dann musst du ja fast ein bisschen Fan sein. Wer jetzt nicht checkt, warum ich das so sage, ja, am Ende der Episode solltest du es dann verstanden haben. Ja, Rob, noch kurz zu dir. Dich kennt man vielleicht nicht als Rob, sondern eher als Poly oder Polygonien im Netz. Du darfst natürlich sehr gerne hier noch kurz deine ganzen Projekte pluggen.
Ja, mich kennt man am ehesten als Polygonien im Netz, wie du sagst. Ich betreibe seit vielen, vielen Jahren einen Blog, habe vor 2 oder 3 Jahren dann ein bisschen umgeschwenkt und habe so ein PDF-Magazin gemacht, worin auch der Game Talk kurz erwähnt wird. Ja, dann habe das kostenlos veröffentlicht, kann man sich bei itch.io runterladen, wenn man möchte. Und ansonsten jetzt, im Moment bin ich wieder zurück beim Bloggen, habe das wieder so ein bisschen aufgenommen, nachdem da ein bisschen so Totenstille war auf dem Blog. Und ja, ich mache das alles so just for fun, wie du ja auch. Und war schon 2 Mal hier bei dir zu Gast, vor allen Dingen wegen dem Dreamcast, weil ich eine ganze Weile lang die Dreamcast-Seite SegaDC.de mit co-administriert habe. Und da ein großer Fan bin, ja. Und ansonsten, Retro-Spiele spiele ich ja genauso gerne wie du, glaube ich. Und deswegen trifft das immer ganz gut, wenn wir dann mal was finden, was wir zusammen spielen können.
Ja. Ich glaube, Anlaufstelle Nummer 1 am besten bei dir wäre einfach polygonien.de. Und selbstverständlich findest du die Dinge, die wir hier heute erwähnen, verlinkt in den Shownotes zu dieser Episode. gametalk.fm/jadecocoon. Oder einfacher noch bei dir in der Podcast-App ganz unten in der Beschreibung. So, jetzt wollen wir aber zum Spiel gehen. Jade Cocoon ist unser Thema heute. Ja, klar, das habe ich jetzt schon gesagt. Das ist jetzt auch schon eine Ecke alt. Ich habe noch nachgeschaut. Das kam in der EU, also Europa muss man sagen, im November 99 und das für die PlayStation 1. Und damit wäre die ganze Plattformgeschichte auch schon erledigt. Es gibt also kein Remake, es ist, meine ich, auch keines in Sicht. Es gibt keine PC-Version, die man sich heute irgendwie bei GOG laden könnte oder irgendwie sowas. Nein, das ist es. Und ich meine, du hast das auch original auf der PS1 gespielt, ne?
Ja, lustige Geschichte. Also du hast es ja in Social Media, ich glaube, ich habe es bei Mastodon irgendwann gesehen, dass du dich mit dem Chris von Binary Scroll darüber unterhalten hast. Und so kam das ja dann zustande, dass ich meinte, ja, ich wollte das auch eigentlich ewig nachholen und dann habe ich das jetzt tatsächlich gemacht und dachte eigentlich, ich hätte tatsächlich eine Kopie davon zu Hause, war dann aber nicht so und jetzt hat mir zum Glück der Chris für einen sehr günstigen Preis seine Version überlassen und jetzt konnte ich das nachholen. Und wie du gesagt hattest, du hast es vor 20 Jahren ungefähr wahrscheinlich gespielt und ich habe da auch so eine Verbindung zu dem Spiel. War jetzt nämlich nicht, also im Grunde ja, mit der Vollversion war das meine erste Berührung, aber ich habe es vor 25 Jahren wahrscheinlich ungefähr auf einer Demo-Disc damals gespielt. Aha. Und fand es damals total toll Und das ist auch so eins dieses typischen, also das haben andere vielleicht auch mit diesen Demo-Discs von der PlayStation, dass man so bestimmte Sachen damals auf den Demos viel gespielt hat, weil man nicht viele richtige Spiele hatte.
Ja, wir hatten ja
nichts. Und das ist eins dieser Spiele, genau, wir hatten ja nichts damals. Und das war halt eins dieser Spiele, die mir irgendwie bis heute so ein bisschen irgendwo hinten im Kopf geblieben sind und wo man immer so dachte, irgendwann holst du das mal nach. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe es damals nicht durchgespielt. Ich habe es nur bis, keine Ahnung, irgendwo im ersten Wald, da kommen wir da noch zu, gespielt und dann abgebrochen. Problem war nämlich auch, ich konnte ja kein Englisch. Ich wusste gar nicht, was ich da tun muss. Ich wusste gar nicht, wo ich hin muss. Ich wusste gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Ja, und dann hat das eben ziemlich schnell seinen Reiz verloren. Ich habe das bei meinem Cousin gespielt. Woher der das Spiel hatte, keine Ahnung.
Da müsste der ja wahrscheinlich die US-Version gehabt haben oder irgendeine UK-Version oder so, weil die Version, die ich jetzt hatte, die hatte tatsächlich auch deutsche Texte und die hatte sogar deutsche Sprachausgabe.
Ach echt? Oder haben wir das sogar auf der... Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau. Ja gut, wie auch immer, entwickelt wurde das von Genki. Und wer jetzt sagt, Genki, was ist das? Es gab mal so einen Move von Son Goku bei Dragon Ball. Das ist nicht das gleiche. Genki damals was ganz anderes. Ich kannte von Genki ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ich wusste, die machen irgendwie so Tokio irgendwas Rennspiele. Und dann hört es dann bei mir auch schon auf. Poli, wie war das bei dir? Kanntest du die?
Na, wie erwähnt, ich bin ja Dreamcast-Fan und als Dreamcast-Fan kennt man die eben, weil die damals unter anderem Tokyo Highway Battle 1 und 2 gemacht haben. Und der erste Teil war, glaube ich, sogar bei uns ein Launch-Titel. Aha. Also ein Rennspiel, was im Grunde die ganze Zeit bloß so auf dieser Autobahn von Tokio, also ein Stückchen, was sie da nachgebildet haben, spielt. Und man macht dann halt diese typischen so Need for Speed Underground-mäßig Tuner-Geschichten und macht da lustiges Licht dran und macht die Autos hübsch und fährt dann die ganze Zeit Duelle gegen Leute, die man per Lichthupe auffordert, dann Rennen zu fahren. Und also damals war es ganz lustig. Heute würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein bisschen wer bei uns, das Spiel. Aber diese Serie gibt's tatsächlich, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber die ging sehr, sehr lange über viele Teile und viele Systeme. Also Dreamcast und Sega waren ja dann weg vom Fenster und dann sind sie zu Sony gewechselt. Und da hieß es dann, glaube ich, irgendwann Tokyo Extreme Racer oder so. Und ich glaube, das ging bis in die 360-Ära mindestens mit dieser Serie.
Okay, interessant.
Das ist, glaube ich, das Größte, was die so im Petto haben. Wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich glaube, die haben auch irgendein bekannteres Wrestling-Spiel mal gemacht, aber das ist nicht ganz so mein Genre, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen.
Also wer jetzt auf jeden Fall denkt, ah, Sega Dreamcast, das ist eigentlich alleine schon ganz witzig, da haben wir ja die mit dir schon vor erwähnte Episode auch dazu gemacht, dass ich die hier einfach noch eingestreut habe. Die findest du bei gametalk.fm. Das war die Nummer 118. Was ich allerdings noch weiß, es kam dann ein Nachfolger zu Jade Cocoon, Jade Cocoon 2, ja, haha, der kam 2001, dann aber für die PlayStation 2. Und das Spiel habe ich dann auch gespielt, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Das habe ich sogar damals schon bis etwa in die Hälfte gespielt, würde ich meinen, bis ich dann beim Boss festgehangen bin. Das funktioniert ein bisschen anders, Grafik so leicht anders, Kampfsystem ein bisschen anders. Ja, soll jetzt hier nicht unser Thema werden, aber einfach, dass ich es erwähnt habe. Dann habe ich auch noch rausgefunden, dass mit Jade Cocoon Gaiden auch mal noch ein Mobile Game kam. Das kenne ich aber überhaupt nicht.
Ich habe gerade was gefunden. Irgendeine obskure Tumblr-Seite hat nämlich sogar Screenshots davon. Und das ist so ein pixeliges Java-Game gewesen.
Das hauen wir natürlich in die Shownotes. Dann würden wir hier doch mal überleiten in die Geschichte des Spiels, also Geschichte im Sinne von Plot Story und wie wir das jetzt hier so handhaben. Erstmal noch möglichst ohne Spoiler und dann hinten raus verlieren wir noch ein paar Wörter zu der Geschichte dann in einem eigenen Spoiler-Kapitel. Du weißt, hier gibt's ja Kapitelmarken. Wenn deine App das nicht kann, ist es höchste Zeit, seit etwa 6 Jahren die App zu wechseln. Weil Kapitelmarken sind eine coole Sache. So, aber jetzt mal in die Geschichte. Ja, Poli, ich habe ein kleines Problem, nämlich das Spiel hat... Na, eigentlich hat das Spiel das Problem. Ich beschwere mich ja ab und zu mal hier im Game Talk über so Spiele, die sagen, hey, wir werden richtig deep wenn wir hier einfach überall so eine mysteriöse Lore-Türe aufmachen und da noch irgendwelche Vorgänger erwähnen, aber nur anreißen und gar nicht erklären, wer die eigentlich sind und alles ist so Mystery und alles hat einen komischen Namen, ja, führt dann einfach dazu, dass ich am Schluss nichts check und entsprechend habe ich auch hier das Problem, ich müsste gerade richtig nachdenken, um kurz, konzise hier erzählen zu können, um was es da eigentlich geht. Deshalb frage ich jetzt dich, kannst du kurz anreißen, an was man das Spiel da aufhängt, wer wir da sind und warum wir da was tun müssen?
Also mir ging es da so ähnlich wie dir. Ich habe da auch große Verständnisprobleme gehabt, sowohl beim Spielen als auch wenn man so die Sachen drumherum sich nochmal ein bisschen durchliest. Und im Grunde würde ich fast sagen, dass das Spiel so zwei Geschichten hat oder seine Geschichte auf zwei Ebenen erzählt. Einmal das ganz Große drumherum, dieses Epische mit zwei verschiedenen Gottheiten, die aufeinandertreffen. Und die eigentliche Geschichte, nämlich die des Hauptcharakters, die wir wirklich direkt erleben, indem wir rumlaufen und bestimmte Dinge machen und so weiter und so fort. Und wenn wir es ganz grob zusammenfassen wollen, es gibt halt dieses Fantasy-Setting, das so ein bisschen, ja, so mystisch angehaucht ist, so fast so urvolkmäßig.
Mhm.
Man spielt diesen Jungen, der heißt Levant und der wohnt in so einem komischen Dorf, das so quasi wie in so einer Art Kuppel ist, in, umgeben von Natur, soweit man das im Spiel eben direkt mitbekommt. Es scheint drumherum wirklich nur Wälder und Weite zu geben, aber also man hört ab und zu, dass es andere Orte wohl gibt, aber die sieht man ja nicht. Man sieht wirklich nur dieses Dorf und sobald man rausgeht aus dem Dorf, leben in diesen Wäldern halt irgendwelche komischen Kreaturen, die offensichtlich alle gefährlich sind. Also zumindest sind sie alle auf Krawall gebürstet und wollen einem irgendwie schaden.
Ja.
Und dann gibt es irgendwann einen Vorfall und der dafür sorgt, dass die Dorfbewohner in eine Art, also nicht alle, sondern ein Teil in eine Art Schlaf verfallen und da der Junge, dieser Levant, den wir spielen, so dieser sogenannte Kokonmeister ist oder zumindest sein Vater der Kokonmeister war, ist es offenbar unsere Aufgabe als Auserwählter, wenn man das so möchte, loszuziehen und so eine Art Gegenmittel zu finden gegen diese Schlafkrankheit. Und das ist so erstmal der grundsätzliche Aufhänger für das Spiel, wenn man jetzt von diesem großen Intro und diesem ganzen Drumherum was sehr ausschweifend erklärt und nicht ganz nachvollziehbar, warum diese Welt so ist, wie sie ist.
Ach, hey, du bist super. Das hätte ich so gut nicht mehr auf die Kette gekriegt. Also wir sind junge Auserwählter in einem Dorf, in einem Fantasy. Was ist das, so Eisenzeit-Setting? Ich hätte jetzt gesagt, Mittelalter wäre wahrscheinlich schon zu weit, ne?
Ja, genau. Also große Maschinen oder sowas scheint es da nicht zu geben. Es gibt halt Werkzeuge, aber so, dass man irgendwie, keine Ahnung, Fahrzeuge oder sowas. Oder also das Beste ist halt noch der Schmied, der dann aber seine Sachen auch einfach bloß so am Feuer mit einem Hammer und so bearbeitet. Also viel mehr scheint es da in dieser Richtung nicht zu geben. Also ja, wahrscheinlich so Mittelalter, eher sogar noch vorher, ja, hätte ich auch so gesagt.
Ja. Dann haben wir noch, das dürfen wir storymäßig hier wahrscheinlich auch erwähnen, ein ja, Love Interest, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Hilf mir.
Mabu.
Ah, Mabu, ja, stimmt. Und mit der reden wir immer mal wieder und die unterstützt uns dann auch, weil die mit den Monstern, na, da kommen wir dann beim Gameplay zu, die kann uns da helfen bei der Monsterverwaltung. Also die ist eigentlich so ein bisschen die Pokébox dann später im Spiel und kann uns dann auch helfen beim Kreuzen und so weiter der Tierchen.
Sowohl diese Mabu als auch dieser Levant, also das ganze Spiel ist sehr in Traditionen gedrängt, also diese ganze Spielwelt scheint sehr an Traditionen zu hängen und später im Verlauf der Geschichte wurde das ja dann stellenweise auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob diese Traditionen jetzt gut sind und die Charaktere hadern so ein bisschen mit den Traditionen, ob sie denen jetzt wirklich folgen wollen oder nicht. Und diese Mabu, das Love Interest, was du sagst, das ist ja quasi auch die versprochene Frau des Helden, also die wurden quasi von den Älteren, wurde das ja so arrangiert, dass die zusammenkommen, weil er halt dann der zukünftige Kokonmeister ist und sie aber wiederum so eine Nagi-Frau ist. Also das scheint wieder so ein anderes Volk zu sein, was eben diese magischen Fähigkeiten hat, was dann später, was wir ja gleich noch sagen, diese Kokons spinnen kann und diese Monster quasi verarbeiten kann, wenn man so will. Und das können eben nicht alle, sondern nur diese Nagi-Frauen und das hat aber wiederum dann noch Konsequenzen für diese Frauen, die das machen. Hat das ja dann auch noch problematische Konsequenzen, über die wir dann vielleicht auch nochmal sprechen. Und da geht es eben um diese Traditionen und ja, ob die aus diesen Traditionen ausbrechen wollen oder nicht. Das wird zwischendurch in diesen kurzen Sequenzen, wo man dann tatsächlich im Dorf ist und mit irgendwem redet, wird das immer so ein bisschen kurz aufgegriffen. und könnte theoretisch eine tolle, tiefgreifende Geschichte werden, aber es bleibt dann doch immer sehr oberflächlich, finde ich.
Ja. Ich würde sagen, belassen wir es beim spoilerfreien Teil mal damit. Alles andere wäre wahrscheinlich ohnehin zu verwirrend. Da werden wir uns dann besser nachher noch kurz dazu äußern in einem eigenen Spoiler-Kapitel. Jetzt kommen wir doch aber besser zum Gameplay, das wir eigentlich schon angerissen haben mit Monster sammeln und so. Ich möchte aber noch eine Stufe früher einsteigen, damit man den besseren Überblick hat. Und zwar, wir steuern eine Person, der wir, ich meine, ich sogar auch einen Namen geben können, ja. Ich habe die halt einfach Joey genannt. Aus einer, ja, so Third Person durch eine, jetzt muss ich aufpassen, technisch, ja, ich meine schon irgendwie dreidimensionale Welt. Ne? Es sind aber so Render-Hintergründe, aber die Figuren, die sind dreidimensional mit so schlecht gealterter Polygon-Grafik. Zur Optik kommen wir dann noch. Ja, und dann laufen wir durchs Dorf können wir nicht laufen. Wir können einfach von Haus zu Haus teleportieren und dann mit den Leuten reden. Und dann aber, und da wird es langsam spannend, auch in die Wälder reisen. Nach und nach, das sind so quasi die Level, die man durchreist. Und dort drin ist das Interessante, dass man gegen diese feindseligen Monster kämpft. Und da kommt so der Monster-JRPG-Twist mit rein. Also wir können zwar selber auch kämpfen, sind aber nicht so stark. Nein, deshalb schicken wir besser Monster in den Kampf. Wir können jeweils 3 gleichzeitig dabei haben und dann das Monster für uns kämpfen lassen gegen ein oder mehrere andere Monster. Also da sind wir schon gedanklich wieder nahe an Pokémon, oder?
Absolut. Was mich allerdings dann verwundert hat, also anfangs dachte ich, ja, das ist halt so von Pokémon inspiriert, aber dann habe ich mir mal so die Erscheinungsdaten angeguckt von beiden Spielen und in Japan sind ja sowohl Pokémon als auch Jade Cocoon in 98 erschienen. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, haben die wirklich voneinander abgeguckt oder hatten die zufällig die gleiche Idee? Gab es vor Pokémon irgendein anderes Monster-Collecting-Spiel?
Wahrscheinlich ja irgendwie schon. Oder sonst wären die ja mega schnell gewesen mit Kopieren.
Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil gerade dadurch, dass es ja auch noch, also in Anführungszeichen, ein 3D-Spiel war, war das ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen zeitaufwendiger als vielleicht das Original Pokémon auf dem Gameboy gewesen ist.
Ja, deswegen. Und wenn wir überlegen, lustigerweise mit Cocoon, und wenn wir überlegen, wo Pokémon herkommt, hat also beides auch gerade noch so einen Insektenhintergrund. Kann das noch Zufall sein?
Ja, vielleicht ist das aber, wenn man dieses Tier-Collecten, also soweit ich weiß, gibt das ja in Asien, ich weiß nicht, ob es jetzt nur Japan ist oder auch Japan, gibt es dieses Insektensammeln ja tatsächlich. Also jetzt natürlich nicht so ausgeprägt wie hier in so einem Spiel, wo man die dann so direkt gegeneinander kämpfen lässt oder so, aber ich glaube, das ist tatsächlich kulturell da in Asien auch nicht so komplett ungewöhnlich, die Idee. Deswegen war es vielleicht naheliegend, ein Spiel auf dieser Idee aufzubauen.
Könnte sein, ja.
Okay, also wir sagen, man läuft im Wald rum und trifft dabei auf die Monster und wie du sagtest, man kämpft ja nicht selbst gegen die Monster. Also im Grunde schon, man fängt den Kampf immer an mit dem Hauptcharakter. Also was heißt Hauptcharakter? Es gibt ja nur diesen einen Charakter, es gibt ja gar keine anderen Charaktere, die man mitnehmen kann, außer der Monster. Und dann muss man eben einen dieser Begleiter für sich rufen und wenn man gut ist und schon ein bisschen weiter ist, hat man eben maximal 3 davon dabei. Am Anfang hat man eben nur diesen einen und ruft den rein und dann muss man gucken, welches Element hat der andere und kann dann entsprechend, je nachdem, was man für Monster eben schon hat, dann einen entsprechenden Zauber wirken und dann mehr Schaden machen oder weniger Schaden machen. Also im Grunde läuft alles darauf hinaus, dass es dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip ist. Das eine Element ist eben besser als das andere und wiederum schwächer gegen ein anderes. Und so switcht man dann immer hin und her zwischen den Figuren, wenn man denn dann genug hat. Und das entscheidet eben auch darüber, welche Monster man dann tatsächlich fangen möchte oder welche man nicht braucht.
Dabei gibt's die Elemente auch nicht wahnsinnig kreativ. Wasser, Feuer, Wind, Erde. Wer jetzt gut aufgepasst hat und noch weiß, dass man nur 3 Monster mitnehmen kann, der weiß, es geht nicht auf. Ich kann also nicht von jedem Element einfach ein Monster mitnehmen und dann das passende immer nutzen. Ich werde mindestens bei einem Elementgegner ein kleines Problem haben, dass ich da nicht ein Monster habe, das gerade sehr effektiv ist gegen den. Aber damit muss man dann halt klarkommen.
Die Kämpfe sind allgemein nicht super komplex, aber da kommt eben ein bisschen Taktik mit ins Spiel, dass man sich überlegt, welche Kombinationen an Monstern nehme ich mit. Und da kommt eben später dann noch was Kreuzen hinzu, worüber wir gleich noch sprechen. Aber bleiben wir noch kurz bei den grundlegenden Kämpfen. Die sind eben typische rundenbasierte Kämpfe, so wie man sie aus fast allen JRPGs kennt. Die Monster sehen wir auch vorab. Also wenn wir durch den Wald laufen, laufen die da rum. Also da läuft ein Monster rum. Wenn man dann auf das Monster tatsächlich trifft, dann kann es tatsächlich sein, dass man im Kampf auf zwei trifft. Mhm. Das weiß man vorher nicht, wie viele es wirklich sind. Aber du siehst halt eins rumlaufen. Und dann ist auch dieses Typische, wenn dir das in den Rücken läuft, dann haben die Initiative beim Kampf. Und wenn du auf sie straight zuläufst, dann hast du immer die Initiative. Es geht auch ein bisschen darum, dass du dich quasi nicht überraschen lässt, wobei eben die sind meistens relativ langsam auf der Karte unterwegs, also muss man sich darüber nicht so viel Sorgen machen.
Ja.
Und dann kämpft man eben immer abwechselnd hin und her. Da gibt's auch keine zeitlichen Limitierungen oder so, dass man sich irgendwie schnell entscheiden müsste, sondern wenn du dran bist, bist du halt dran und dann kannst du dir da auch eine halbe Stunde Zeit nehmen, wenn du möchtest, um dir den nächsten Zug überlegen, was aber nicht unbedingt nötig ist, weil so viele Optionen hat man leider nicht.
Mhm. Also, was kann man? Ja, man kann die Monster wählen, wechseln, hin und her, unendlich oft. Die Monster können einfach angreifen, dann können sie Special Moves machen, sie können zaubern. Der Held selber kann auch angreifen oder Items einsetzen oder dann das gegnerische Monster fangen. Das sind so ungefähr die Optionen. Dabei muss man sagen, nur der Held selber kann Heil-Items einsetzen, die er dann auf die anderen Monster wirken kann. Ich selber kann mit dem Monster keinen Zauber wirken, der auf meine anderen Monster wirkt und die irgendwie heilt oder so. Da muss ich zurück auf den Helden und der muss dann in die Item-Tasche greifen.
Ja, und das ist einer der größten Fauxpas im Kampfsystem, wie ich finde, dass man halt einfach, man ist immer auf diese eine Figur, die man da gerade hat, festgelegt und hat dadurch relativ wenig Optionen, irgendwas zu machen. Du kannst eben mit den Monstern kannst du diesen normalen Angriff machen. Wenn du Glück hast, hat sie noch einen elementbasierten Nahkampfangriff oder halt einen Zauber. Und die Zauber haben sie vielleicht drei oder vier, wenn du Glück hast, je nachdem, wie du sie gekreuzt hast.
Mhm.
Es fängt schon damit an, dass du eben einfach Probleme hast, jemanden zu, also so ging es mir zumindest. Vielleicht habe ich einfach die falsche Kombination aus Monstern dabei gehabt, wer weiß. Aber allein schon das Heilen ist manchmal echt tricky, weil da musst du wieder zurückwechseln auf deinen menschlichen Charakter, weil ja nur der die Items benutzen kann. Dann wirfst du mit dem quasi das Item auf dein Monster, damit das wieder geheilt wird. Dann wechselst du wieder zurück und dazwischen hast du jedes Mal dann eine Animation, auf die du warten musst. Und ein anderes Problem ist noch, dass der Hauptcharakter, also zumindest meiner, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, ich weiß es nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass mein Hauptcharakter ziemlich wenig aushält. Also ich habe mich kaum getraut, den wirklich im Kampf zu lassen. Also am Anfang in dem ersten Wald oder, also im Grunde sind die Wälder ja Dungeons. Im ersten Bereich hatte ich halt das Gefühl, gut, da kannst du das noch machen, aber später, wenn es schwerer wird und du weiter nach vorne kommst, wird es echt tricky. Also da musst du echt Sorge haben, dass du den zu lange, also wenn du den 2-3 Runden direkt im Kampf lässt und er ein paar Attacken abkriegt, dann ist er halt fast hinüber. Und dann bist du irgendwann, entweder bist du in so einem Kreislauf, dass du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, dich selber zu heilen. Oder du stirbst halt und kannst nicht wirklich irgendwas Supportmäßiges für deine Monster machen. Theoretisch hast du viele Items, die du benutzen kannst, um zum Beispiel einen Gegner zu vergiften oder einzuschläfern. Und all diese Support-Items kannst du aber, also mir ging es so, kannst du fast nie einsetzen, weil du gar nicht dazu kommst, weil du gar nicht die Zeit hast, weil du nämlich so viel Schaden nimmst, dass du schnell den wieder rausziehen musst, den Hauptcharakter. Weil wenn der Hauptcharakter tot ist, ist das Spiel vorbei. Wenn der quasi der Chef der Monster weg ist, die Monster arbeiten quasi nicht alleine, wenn du so willst.
Ja, dann spawnst du wieder vor der Tür, vorm Dungeon, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Also die ganzen Support-Items habe ich nie benutzt. Ich habe nur Heil-Items benutzt. Man kann die Stärke unseres Helden mit Ausrüstung beeinflussen, die man kaufen kann. Ganz klassisch, ich kann im Shop bessere Schwerter, bessere Rüstung kaufen und noch ein bisschen Accessoires. Ja, aber wirklich eine Kampfmaschine wird der nicht. Und ich meine, der hat selber auch kein eigenes Kräftelevel, oder? Er levelt nur seine Monster-Einfang-Fähigkeit-Level auf, wenn das ein Wort ist. Also wenn ich Monster einfange, dann steigt bei ihm das Monster-Einfänger-Level und dann wird er vom Amateur-Monsterfänger irgendwann zum Experten-Monsterfänger. Aber ich glaube, das hat keinen Einfluss auf seine Stats, nur die Ausrüstung beeinflusst, glaube ich, seine Stats, oder?
Genau, das ist auch so eine total merkwürdige Designentscheidung, dass du halt wirklich nur, also wenn du Monster einfängst, dann kriegst du halt Erfahrungspunkte und dann steigt, wie du sagst, dieser Fänger-Level und dann kannst du halt später höher levelige Monster einfangen, wo dein Level hoch genug ist. Aber wenn du aufsteigst, dann passiert sonst mit deinem Charakter nichts. ich glaube, du kriegst nicht mal deine Lebensenergie zurück, oder? Also ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall steigt die Lebensenergie nicht und seine anderen Werte, also er hat zwar Werte wie Angriff und Verteidigung und Angriffsmagie und Verteidigungsmagie und Tempo. Tempo ist eben wichtig, wie oft bist du dann dran, wenn es abwechselnd hin und her geht. Dann kann es nämlich auch mal sein, dass du zweimal dran bist.
Mhm.
Aber ansonsten, diese Werte verändern sich nicht. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, wie man tatsächlich die Werte seines Hauptcharakters verändern kann, sind eben, wie du sagst, die Ausrüstungsgegenstände, also Rüstung, Waffen und dann gibt's noch so Accessoires quasi, also eine Kette oder sowas kann man noch benutzen. Und dann findet man ab und zu noch diese irgendwelche Nüsse, die man nehmen kann. Und dann dachte ich mir, also da steht dann auch drin, ja, die steigern die Gesamtlebensenergie und so. Und dann habe ich mich schon gefreut und dann nimmst du diese blöde Nuss und dann kriegst du genau ein HP mehr.
Ja, genau, aber die heilen dich dafür komplett.
Genau, die heilen komplett, aber es gibt ja auch andere Heil-Items schon, die auch komplett heilen. Also von daher weiß ich nicht genau, was das jetzt groß bringen soll. Und ein HP hilft halt nicht wirklich weiter.
Nein.
Ich hatte am Ende, hatte ich 120 HP, glaube ich, und man startet mit 100, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da hat sich nicht viel getan.
Dafür leveln dann aber die Monster ziemlich so, wie man es kennt, durch Kämpfen. Bekommen die XP, leveln auf. Wenn die aufleveln, steigern sich all ihre Werte. Also Mana steigt, Lebenspunkte steigen. Und die eigentlichen Stats steigen, also Geschwindigkeit. Es gibt zwei Angriffvarianten, also eigentlich Attack und so quasi Magie. Und auf der Defense-Seite gibt es auch wieder beides. Also eigentlich ziemlich gleich wie bei Pokémon.
Ja, das Ding ist halt auch irgendwie, also im Grunde würde man sagen, es ist alles da, was für ein spaßiges Kampfsystem wichtig ist. Aber so richtig funktioniert es am Ende dann eben nicht, finde ich. Was vor allen Dingen auch daran liegt, dass einfach dieses ganze Spiel, vielleicht nicht nur die Kämpfe, sondern vielleicht auch der Rest, ist irgendwie ein sehr, sehr langsames Spiel. Ich habe selten ein so langsames Spiel erlebt. Alles dauert irgendwie ewig. Es gibt es ist ja schön, dass es Animationen für viele Sachen gibt, aber allein schon das Monster zu rufen, und das macht man ja ständig. Im Grunde fängst du jeden Kampf damit an, dass du erstmal dein Monster rufst. Und selbst das dauert dann erstmal 5 Sekunden oder so, bis die Animation weg ist.
Ja, da spielt er da auf der Flöte und beschwört da das Monster aus dem Kokon raus. Ja, aus dem Kokon ist auch wieder irgendwie wie bei Pokémon. Okay, langsam habe ich da Fragen.
Ja, gibt gewisse Parallelen, aber wir haben ja eingangs gesagt, wir wissen nicht genau, wer da jetzt tatsächlich von wem abgeguckt hat.
Ja.
Aber wenn wir schon bei diesen Vergleichen sind, dann muss man auch sagen, dass einfach bei Pokémon ist das alles ein bisschen besser gelöst. Also ich habe lange kein Pokémon gespielt, aber soweit ich mich erinnern kann, war das selbst bei dem ersten Pokémon damals, obwohl das ja ein Gameboy-Spiel war, schon irgendwie alles ein bisschen cleverer gemacht und man hatte das Gefühl, man kann ein bisschen mehr machen als hier. Hier läuft es halt wirklich, also ich hatte viele Kämpfe, wo es einfach darauf hinausläuft, dass du hast deine drei Charaktere dabei, du guckst, was für ein Element hat der andere Gegner und dann rufst du eben diesen einen aus deinem Portfolio raus und dann benutzt du den die ganze Zeit.
Mhm.
Und du hast Lebensenergie und du hast, um deine Spezialattacken zu machen, hast du ja so eine Art Mana und das wird halt leer und wenn das im Kampf leer wird, dann kannst du das nur auf eine einzige Art wieder auffüllen, nämlich entweder benutzt ein Item, was ich ja gesagt habe, mache ich nicht, weil mein Hauptcharakter hält zu wenig aus, es ist zu gefährlich zurückzuwechseln, um das Item zu benutzen.
Okay,
also bleibe ich bei diesem Monster und dann kannst du dich ja nur noch wieder deine Mana zurückholen, indem du quasi auf Abwehr gehst. Also du verteidigst dich und dann kriegst du 7 bis 8 Mana-Punkte, glaube ich, zurück und du brauchst für die meisten 10 oder 15, je nachdem welche. Es gibt, glaube ich, tatsächlich nur diese beiden Varianten. Es gibt Zauber und Attacken, die kosten 10 und es gibt welche, die kosten 15. Und dann musst du halt tatsächlich irgendwie dreimal erstmal verteidigen, dann hast du wieder genug Punkte, um diesen einen Zauber zu machen. Und dann machst du das wieder dreimal verteidigen und so stehst du dann da und wartest irgendwie 15 Runden ab und dann hat halt so ein Kampf irgendwie 10 Minuten gedauert, obwohl du da bloß so 2 Normalo-Gegner hattest.
Ja, 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 ich habe nie verteidigt. Was ich dann halt manchmal gemacht habe, ich bin dann aus dem Dungeon raus zur Nagi-Frau gegangen, die hat mir dann alles geheilt, dann wieder in den Dungeon rein und nach Möglichkeit einfach dann um die bislang besiegten Gegner, die ja dann wieder da sind, die respawnen natürlich, wenn man wieder reingeht oder teilweise schon während man drin ist und die Screens wechselt, ja, um die dann halt irgendwie drumrum laufen und dann so weiterkommen, ja.
Ja, das Drumrumlaufen ist auch schwierig.
Ja, ja, du sagst es gerade, mit einer nämlich ziemlich, ich würde sagen, damals schon unnötigen, korrigier mich sonst, Panzersteuerung. Also du musst wirklich so Richtung und vorwärts, das läuft unterschiedlich. Also Rennen ist, glaube ich, dann mit einem Knopf und dann mit der Steuerung gibst du halt einfach nur die Richtung an. Also völlig unnötig mühsam.
Ja, es ist erstaunlicherweise so, wie in Resident Evil damals gespielt wurde, obwohl das ja ein JRPG ist. Aber das hängt wahrscheinlich einfach auch mit diesen vorgerenderten Hintergründen zusammen, dass es deswegen damals die übliche Steuerung für solche Geschichten war. Aber es ist tatsächlich ein bisschen mühsam, gerade wenn man das eher nicht gewöhnt ist. Ja, aber ja. Was ich halt das Problem ist in dem Fall für mich auch nicht nur die Steuerung, sondern einfach die Tatsache, dass man sich innerhalb dieser gerenderten Hintergründe nicht so viel bewegen kann. Also es gibt halt Pfade und die sind sehr, sehr eng und teilweise sind die so eng, dass du wirklich gar nicht an einem Charakter vorbeilaufen kannst, wenn der da schon steht.
Ja, das muss man dazu sagen. Da in den Wäldern ist man wirklich auf Pfaden unterwegs und da gibt's vielleicht mal noch einen Screen, der hat so eine Raumgröße, aber sonst sind das wirklich Pfade. Also du bist da nicht in der Breite am Laufen. Das geht da dann tatsächlich nicht. Und um das noch zu sagen, gehört ja auch hier ins Gameplay, du läufst halt quasi durch einen Dungeon und musst dann irgendwo einen Schlüssel finden, dann wieder zurück, dann geht vielleicht wo was auf, dann kannst du da durch. Und am Ende jedes Waldes, also jedes Dungeons, begrüßt dich natürlich irgendeine Form von Boss. Sei das jetzt ein Monster oder noch eher ein anderer, ja, Monsterbeschwörer oder sonst irgendwie so halbhumane Kreatur, gegen die du dann kämpfen musst, dem du dann dessen Monster kaputt haust und am Ende dann ihn selber auch noch. Und ja, dann hast du den Dungeon dann geschafft und dann geht's meistens zurück ins Dorf und dann geht's wieder zurück in den Wald zum nächsten Dungeon. Etwas so spielt sich dann das Gameplay da ab in Jade Cocoon.
Genau, und wenn man dann diesen Dungeon geschafft hat, dann geht's ja, wie du sagst, wieder nach Hause. Und was man zu Hause vor allen Dingen dann auch macht, ist eben zum einen die gefangenen Monster entweder einspinnen und verkaufen oder man kreuzt die eben. Das ist ja nochmal so ein Element, was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass man eben die verschiedenen Monster, die man so hat, auch kombinieren kann und dadurch verschiedene Elemente zusammenführen kann und dann eben ein bisschen mehr Breite hat in den Angriffsmöglichkeiten. Mhm. Man kann, glaube ich, 4 oder 5 Generationen kombinieren, aber wenn man zu weit geht in den Generationen, dann gehen bestimmte Elemente auch wieder verloren. Also man kann jetzt kein Monster dann erschaffen, was alle 4 Elemente hat zum Beispiel.
Also ich muss sagen, an der Stelle hier könnten oder vielleicht sollten wir sogar ein extensives Kapitel einbauen zum Kreuzen von Monstern, weil das da im Spiel viel Raum einnimmt, oder ich muss mich vielleicht korrigieren, viel Raum einnehmen kann, weil die der Mechanik schon viel Tiefe gewidmet haben. Also man kann in Jade Cocoon mit dem Kreuzen viel machen. Man hat da wirklich viele Möglichkeiten, wie man was kombiniert wegen Optik und welches Monster dann von welche Skills vererbt bekommt und so weiter. Da kann man wirklich viel tun. Ich muss aber an der Stelle auch wieder sagen, ich habe das, lass mich überlegen, ein bisschen genutzt und das lohnt sich auch. Also es macht das Spiel auch einfacher. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr grinden müssen, als ich sonst schon musste. Also ja, es macht schon Sinn, aber für die Tiefe, die dieses Gameplay-Element da hat, potenziell, braucht man es viel zu wenig. Also ich habe irgendwie 2, 3 Monster gekreuzt und dann hatte ich so 2 gekreuzte Monster dabei oder so und das war dann für mich schon genug, um das Spiel durchzuspielen. Bist du da tiefer reingegangen?
Ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Also ich glaube, ich habe nach dem zweiten Dungeon, jedem Dungeon trifft man dann auch wieder auf neue Monstertypen und die haben dann jedes Mal auch einen höheren Level und eventuell auch andere Fähigkeiten. Und ich glaube, ich habe nach dem zweiten Dungeon das letzte Mal Einheiten gekreuzt und hatte dann, also das, wie weit wird man da gewesen sein, so 4, 5 Stunden oder so. Und hatte dann eben meine 3 Typen, die jeweils aus 4 Vorgängern quasi bestanden, also 2 Pärchen, die ich dann nochmal gekreuzt habe. Und dann war ich eigentlich durch und die habe ich dann bis zum Ende hin benutzt, die habe ich einfach immer weiter aufgelevelt, aber da hatten, also alle die 3, die ich hatte, die hatten jeweils immer 2 Elemente. Der eine hatte dann irgendwie, der konnte Wasser und Erde, der andere konnte Erde und Luft und dann hatte ich noch einen, der hatte Feuer und Luft, sodass ich quasi alles irgendwie zumindest mit einem irgendwie abdecken konnte. Und das war's dann. Und das hat mir dann auch gereicht. Also das Einzige, was halt man eventuell machen könnte oder was ich hätte cleverer machen können, ist vielleicht gucken, welches Monster hat noch irgendeinen coolen Zauber oder so, weil die meisten Monster, die ich jetzt hatte, die hatten halt elementbasierte Angriffe. Also es gibt eben diese Nahkampfangriffe. Und dann gibt's ja nochmal diese tatsächlichen Zauber, wo die nicht hinrennen und zuhauen, sondern wo sie eben irgendwas herbeizaubern und dann kommt irgendwie Feuer vom Himmel geflogen oder solche Geschichten. Mhm. Und von diesen Zaubern hatte ich nicht so wenig. Ich hatte zum Beispiel auch nur einen von meinen 3, der sich heilen konnte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so, ich hatte dann einen, der konnte sich heilen und dann hatte ich einen, der konnte sich zum Beispiel, also gegen Stein heilen. Also es gibt ja diese Statuszauber, die dann dich versteinern oder vergiften und solche Geschichten. Und dagegen gibt es natürlich auch Zauber. Aber also ich hatte das Gefühl, man kann keinen Charakter bauen, der jetzt komplett auf Support gebaut ist und der sich zum Beispiel heilen kann und gegen alle anderen, gegen Schlaf und so weiter auch schützen kann. Was aber auch sowieso nichts bringen würde, weil man ja eben, wie wir sagten, mit einem Monster nicht irgendwas auf ein anderes Monster wirken kann. Ja. Du kannst immer nur dich selber damit behandeln. Und deswegen, du kannst dir keinen Heiler bauen, der dann auch deine anderen heilt. Der kann sich bloß selber heilen. Ja, das ist halt irgendwie eine total vertane Chance.
Support gibt's da nicht oder braucht's nicht, weil du dich nur selber supporten könntest. Ja. Hey, ich hab das, rückblickend würde ich das ein bisschen anders machen. Ich habe nur gleiche Elemente mit gleichen gekreuzt, wenn überhaupt. Und das hat dann aber dafür gesorgt, dass gewisse, ich kann es technisch nicht mal so genau sagen, aber gewisse Zauber dann halt einfach stärker werden. Also wenn du Wasser mit Wassermonster machst, dann bekommen die wie so einen Wasserfähigkeiten-Boost, weil halt da mehr Wassermonster drin ist. Da gibt's auch Guides dazu. Da kann man sich richtig reinfuchsen und dann auch irgendwie lesen, welche Monster mit welchen die guten Kombinationen sind. Und dann gibt's da so richtige Matheaufgaben. Zuerst das mit dem, dann andere zwei kombinieren, dann die zwei resultierenden miteinander kombinieren und wieder mit einem nächsten kombinieren und so. Und dann bekommst du das Monster und das ist dann ein mega gutes und so. Also da kann man ziemlich viel Gedankenspagat da rein investieren, wenn man denn möchte. Wobei, wenn man sowas machen will, man an ein aus meiner Sicht irgendwie unverständlich limitierendes Problem stößt. Man kann nämlich in der Box beim Love Interest zum Beispiel nur eine recht begrenzte Anzahl an Monstern lagern. Also wenn man also ein entsprechendes Guide-Monster bauen will, was ich auch mal probiert habe, würde das eigentlich dazu führen, dass man vorhin schon irgendwie die halbe Box leeren muss, damit man die benötigten Monster dann sammeln gehen kann und dann die ganze Kreuzungsgeschichte starten kann. Finde ich irgendwie schade.
Ja, man kann sich quasi keinen Vorrat an Exemplaren aufbauen, aber wenn man immer zeitnah zurückgeht und das kreuzt, dann geht das schon. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass du ja offensichtlich einen anderen Ansatz verfolgt hast und trotzdem damit ganz gut durchs Spiel gekommen bist. Hast du denn an irgendeiner Stelle wirklich Probleme gehabt?
Probleme meinst du beim Kreuzen oder meinst du beim Kämpfen dann später in der Story?
Ich meine beim Kämpfen, also tatsächlich durchs Spiel zu kommen und die Kämpfe zu überstehen.
Ja, ich hatte etwa zwei Bosse gegen Ende. Lustigerweise, ich meine ich nicht mal den Endboss, dazu dann später, bei denen ich wirklich nochmal grinden musste, weil die mir recht stark reingekommen sind. Also da gab es dann auch so einen richtigen Spike von, wie stark sind die Monster im Dungeon da, die da rumlaufen, im Verhältnis zu dem Boss, der dann da kommt. Du?
Also bei mir hat es die meiste Zeit gut funktioniert und ich bin, glaube ich, im ganzen Spiel nur einmal gestorben und habe auch nicht abgebrochen und nochmal neu geladen. Also ich bin theoretisch wirklich komplett durchgekommen, aber ich habe doch so auch 3-4 Kämpfe gehabt, wo es echt knapp war, wo dann wirklich irgendwie 2 Leute tot waren und mein Hauptfigur war fast tot, die konnte ich nicht mehr einsetzen. Und der letzte hatte ich dann eben mit dieser Taktik, die ich vorhin schon meinte, der Typ, der sich heilen kann, den hatte ich dann noch. Und der hat dann eben die ganze Zeit immer Abwehr gemacht, damit er wenig Schaden abkriegt und seinen Mana wieder aufbaut. Dann habe ich mich irgendwann heilen können mit dem Mana, dann musste ich wieder ganz lange abwarten, damit ich wieder Mana aufbaue, um mal angreifen zu können. Und so hat das halt ewig gedauert, aber ich habe irgendwie den Kampf überstanden, ohne nochmal neu laden zu müssen und so weiter. Also es geht schon irgendwie. Und diesen Spike, den du jetzt bei den Bossen hattest, also diesen Schwierigkeitsgrad-Spike, den hatte ich teilweise aber auch im Dungeon bei normalen Gegnern, wo eigentlich der Level der Gegner gesagt hätte, die müsste ich locker schaffen. Aber irgendwie war die Kombination aus Gegnern und dann noch der Faktor, das, was wir noch gar nicht gesagt haben, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch passiert ist, aber bei mir war es so, dass ich also für ein Rollenspiel, ich habe das noch nie in irgendeinem anderen Rollenspiel, also JRPG, so gesehen, dass man so oft daneben haut. Also meine Charaktere haben ganz oft mit ihren Spezialattacken einfach in die Luft gehauen und nicht getroffen. Und dann verlierst du halt Mana, weil das brauchst du ja für diese Attacke. Und du triffst nicht und der andere ist dran und verpasst dir eine. Und dann kannst du vielleicht sowieso bloß 2-3 Attacken aushalten. Und dann ist halt, wenn du einmal daneben haust, kann das schon echt tricky werden.
Bei mir war das vor allen Dingen beim Hauptcharakter so, dass der schlecht getroffen hat. Bei den Monstern ging es irgendwie noch. Wahrscheinlich gibt es da auch irgendeinen Stat für, der das beeinflusst.
Genau, ja, ich denke auch, dass es irgendwie ein bisschen damit zusammenhängt, mit welchem Monster, mit welcher Attacke du auf wen angreifst und so weiter. Aber das ist halt auch so ein Punkt. ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dann irgendwo richtig rauskriegen, also vorab erkennen könnte, wen habe ich da vor mir und was muss ich gegen den machen, außer halt, dass da oben hat angezeigt wird, dass der dieses oder jenes Element hat, aber was dieses Monster sonst für Eigenschaften hat und worauf ich vielleicht Rücksicht nehmen müsste und aufpassen müsste, das kriegst du halt bloß raus, indem du halt dreimal draufhaust und nicht triffst und so. Dann merkst du halt, ja, okay, diese Attacke scheint halt irgendwie nicht gut zu funktionieren gegen den.
Ja. Ja, ich glaube, wir können so abrunden, alles in allem eigentlich gut angerissen, mit ein paar guten Ideen, dann aber in der Ausführung ist das Gameplay kritikwürdig. Ja, ich glaube, so könnten wir es hier an der Stelle mal zusammenfassen. Ne? Die KI der Gegner ist dann auch recht limitiert und so, da kommen dann noch ein paar Dinge hinzu. Ist okay, man kommt da schon irgendwie zügig durch, es funktioniert alles auch irgendwie, aber richtig gepolished ist es halt nicht.
Diese ganzen Kämpfe sind ja wirklich das Fleisch des Spiels. Das macht ja bestimmt 3/4 der ganzen Spielzeit aus, dass du eben in diesen Kämpfen rumhängst.
Mhm.
Und für mich ist es wirklich auch die größte Schwäche, weil zum einen dauert es eben alles sehr lang, weil es gibt viele Animationen, auf die du warten musst. Es gibt viele Szenenwechsel, auf die du warten musst. Es gibt viele Strategien, wo du halt wieder abwarten musst, wo du eben dein Mana wieder aufbauen musst oder solche Geschichten.
Mhm.
Und ich kann schon verstehen, dass Chris, von dem ich eingangs gesagt hatte, dass ich von ihm das Spiel bekommen habe, der hat es nicht weitergespielt, weil es ihm einfach zu langatmig alles war. Und ich glaube, das wird auch vielen anderen auch so gehen. Und ich bin etwas überrascht gewesen, dass das Spiel dann trotzdem bei vielen offenbar so gut ankam, weil ich hätte gedacht, dass einen das auch damals schon so ein bisschen genervt hätte, dass es eben alles so lange dauert und so zäh ist irgendwie. Und dann ist es ja auch so, dass das ganze Spiel so ein bisschen sich wiederholt. Also nicht nur die Kämpfe selber, die sich irgendwie ein bisschen wiederholen und zu wenig Abwechslung haben, sondern diese ganzen Dungeons, die man hat. Also es gibt ja diese 3 Hauptdungeons am Anfang und dann werden die ja später nochmal wiederholt als dunkle Version. Und das ist halt, fühlt sich sehr auch irgendwie nach Spielzeitstreckung an. Also so ging es mir zumindest, weil im Grunde sind das die gleichen Hintergründe und man hat einfach nur nochmal eine Art Farbfilter drüber gelegt und dann, ja. Bam, jetzt haben wir doppelt so viele Dungeons.
Ja, ja.
Also das war schon irgendwie ein bisschen ernüchternd dann.
Ja, da haben sie sich schon auch ein bisschen Aufwand gespart. Bei den Monstern ja das Gleiche. So, ha, jetzt gibt's das nicht nur in der grünen Erdversion, jetzt gibt's das auch noch in der roten Feuerversion. Ha, bam, schon haben wir 2 Monster. Machen wir den Namen ein bisschen anders. Okay, ja.
Aber wie du schon sagst, genau, bei den Monstern, das ist vielleicht jetzt auch eine gute Brücke zu der Grafik dann. Weil, wenn wir mal darüber sprechen, wie die Monster eigentlich aussehen, also gut, das ist halt PlayStation 1, da waren die Möglichkeiten noch andere, da hat man weniger Polygone zur Verfügung gehabt. Aber ich finde auch, die sehen alle sehr krude und simpel und ein bisschen einfallslos und teilweise auch irgendwie so, als ob sich da keiner wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie dieses Monster eigentlich aussehen soll, wofür das steht, was das Monster ausmacht. Es ist halt einfach, auf mich wirkte das oft so, als ob sie, was vielleicht mit dem Kreuzen zusammenhängt, als ob sie einfach nur einen Haufen Einzelteile designt hätten und geguckt haben, dass wir so eine Art Zufallseditor haben, der die einfach zusammenwirft und dass das alles irgendwie halbwegs zusammenpassen muss und dann hat man halt irgendein anderes neues Monster.
Ja.
Während du das bei Pokémon ja so hast, dass sich wirklich jemand einen Designer hingesetzt hat und sich überlegt hat, wie könnte das aussehen, was macht dieses Tier aus und wofür steht das und wo hat das Aussehen und das, was das Monster kann und so weiter, auch irgendwie im Zusammenhang stehen. Und bei diesen Monstern hier in Jade Cocoon ist es halt so, dass du zwar siehst, wie das aussieht, aber das, was das Monster macht zum Beispiel, hat nicht wirklich was damit zu tun, wie es aussieht. Also es gibt fliegende Monster, die haben irgendwie ganz andere Attacken, als man von einem fliegenden Monster erwarten würde und umgedreht und solche Geschichten. Und das ist halt irgendwie, es wirkt halt irgendwie so komisch baukastenmäßig zusammengesetzt und ein bisschen ohne groß Ideen dahinter.
Ja, ja, schon recht random, was da rauskommt bei einem Monster, also optisch als auch auf der Attackenseite, aber das ist dann halt der sehr extensiven Kreuzmechanik wohl auch geschuldet. Das muss hinten raus dann irgendwie aufgehen, so optisch, und deshalb würde ich das denen jetzt verzeihen, ja. Auch wenn die Monster ein bisschen krude oder hier und da etwas rough aussehen. Bevor man jetzt zu fest an Pokémon denkt, was man hier sicher auch sagen muss, hier ist nichts süß oder niedlich. Also die Monster, die sind schon wirklich monsterig. Das Design von den Dingern ist gruseliger, monsteriger, erwachsener und dadurch auch irgendwie cooler, ne? Also für den typischen damaligen PS1-Teenie wahrscheinlich sogar geeigneter als das Pokémon. Hätte man meinen können, ja, wir wissen ja, was dann aus Pokémon geworden ist.
Ja, es passt zu dem typischen, also damals hatte ja PlayStation auf jeden Fall dieses coole, hippe, jugendliche, fast schon erwachsene Image. Von daher passt das schon ganz gut dazu. Aber es hat für mich auch ein bisschen den Nachteil, dass man eben anders als bei Pokémon irgendwie keine wirkliche Bindung zu diesen Monstern aufbaut, die man da hatte. Es sind halt, die kämpfen halt für mich, aber es ist mir eigentlich Schnuppe, wie das heißt und so. Und ob das jetzt gerade mal stirbt oder nicht und ob das aufsteigt. Ist alles, ich hatte keine Bindung zu den Monstern. Und das ist halt gerade für so ein Spiel, wo es sich alles um diese Monster dreht, nicht unbedingt vom Vorteil.
Das stimmt, ja, verstehe ich, ja. Da baust du nicht so eine Verbindung auf zu denen, du hast auch weniger Kontakt. Kommt vielleicht aber auch daher, dass es keine TV-Serie dazu gibt, die dir irgendwie eingetrichtert hat, dass du voll die Freundschaft mit deinen Mons aufbaust oder so. Das gibt's hier halt nicht, ja.
Ja, klar, es gibt natürlich dieses Ganze drumherum nicht und da können natürlich auch die Cutscenes und so weiter nicht so viel ändern, die dann Pokémon wiederum nicht hatte. Aber gut, in den Cutscenes sieht man die ja auch gar nicht, die Monster, erstaunlich. Aber also jedenfalls nicht viel davon.
Aber die Cutscenes, die dürfen wir an der Stelle lobend erwähnen. Also mit Cutscenes, es gibt etwa zwei Arten, so einfach Screen, Standbild mit Text so. Aber es gibt auch, wenn halt auch nur ganz wenige, aber sehr schöne Anime-Sequenzen. Und die fand ich wirklich recht schick, weil das ganze Spiel dann auch, hat auch mit dem Setting zu tun, bei mir direkt so Princess Mononoke-Vibes geweckt hat. Auch schon das Charakterdesign, also Charakterdesign halt zumindest auf Ebene der Avatar-Bilder, ne, natürlich nicht die Polygongrafik der Charaktere, aber die Avatar-Bilder und dann eben in Kombination mit diesen Anime-Sequenzen. Und jetzt hast du rausgefunden, das finde ich ja cool, das ist nicht ganz zufällig.
Ja, also zum einen muss ich auch direkt sagen, als ich das Spiel eingelegt habe und dann, wenn dieses Anime-Intro startet, da war ich auch hin und weg. Das hat mich direkt zurückgeholt in meine Teenager-Jahre. Und da war ich echt erstaunt, dass ein Anime-Intro von so guter Qualität, also zum einen war die Bildqualität bei mir, ich kann ja mal kurz sagen, wie ich es gespielt habe, also ich habe die original PlayStation 1 Version auf einer PS2 gespielt, die wiederum hier an einem CRT-Monitor hängt, also ich habe es ungefähr so gespielt, wie man es damals gespielt hätte, und da auf dem Bildschirm sah das tatsächlich auch echt ganz gut aus, das Intro, und es hat eben bei mir dazu auch noch diese deutsche Sprachausgabe gehabt, das hat mich echt verwundert, also da hat man schon gesehen, dass da sicherlich einiges an Budget da reingeflossen ist, und diese Erinnerung an Prinzessin Mononoke und ganz allgemein, ich finde, das hat so Ghibli-Vibes, wird, glaube ich, auch in Foren häufiger so als das erste Ghibli-Spiel genannt, noch bevor Ni no Kuni irgendwann mal kam. Und das liegt eben daran, dass einer der Artists, die bei Ghibli gearbeitet haben an den Filmen, unter anderem der Charakterdesigner von Kikis kleiner Lieferservice, der hat eben auch hier mitgearbeitet und zumindest im Spiel steht, glaube ich, Concept Art oder Concept Artworks in der Art, hat eben quasi die stilistische Grundlage gelegt für das Spiel. Und da trifft das halt beides zusammen. Und das sieht man halt zumindest in den Sequenzen, sieht man das ganz gut. Man sieht es auch an den Charakterporträts. Also wann immer man irgendwo mit irgendjemandem redet, dann wird auch in der Ecke so ein kleines Porträt, so ein gezeichnetes eingeblendet. Mhm. Und da erkennt man das auf jeden Fall ganz gut. An den Monstern merkt man es jetzt wahrscheinlich nicht so sehr, diesen Ghibli-Vibe, aber diese ganze grundsätzliche Stimmung, das hat so was Ghibli-mäßiges, auch dass es eben alles so ein bisschen mystisch ist und so ein bisschen mit Traditionen und so ein bisschen naturverbunden, wenn man so will.
Ja, im Wald halt eben auch, ne? Weil Princess Mononoke ist ja halt auch, ja, der Wald spielt. Der Wald,
genau,
ist ja,
ja
da schon fast ein Charakter, ähnlich wie hier irgendwo durch auch im Spiel.
Ja, also den Vergleich kann man sehr gut ziehen. Ja, dass eben der Ort liegt ja zwischen diesen verschiedenen Wäldern, die man dann als Dungeons bereist. Und im Grunde, wie du schon sagst, sind tatsächlich diese Wälder so ein bisschen auch ein Charakter, wenn man so will, weil ja eben auch die Monster ja Teil dieses Waldes sind. Und später kommt ja dann auch raus, dass das eben vielleicht alles nicht ganz so böse gemeint ist, wie die sind.
Ja, und ich will jetzt nicht zu fest vorgreifen, aber auch wieder so ein bisschen die Thematik, wie verhalten sich die Menschen versus Flow der Natur. Und so, das haben wir ja hier auch drin, was uns dann bei Princess Mononoke auch wieder begegnet.
Ja, also das ist auf jeden Fall, wenn man Ghibli mag, dann wird man da auch zu dieser grundsätzlichen Optik gleich sich wohlfühlen. Jetzt dieses Monsterdesign ist halt, wie du sagst, ein bisschen düsterer und wirkt auf mich manchmal fast ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil das irgendwie, ich weiß nicht, es passt nicht so ganz zusammen.
Schwierig, also so zu dem mystischen Erwachsenen passt es irgendwie schon, aber ja, der Feinschliff fehlt da natürlich. Da ist man nicht auf einem Ghibli-Level oder so, das ist natürlich klar. Aber wenn wir hier vielleicht noch bei der Optik bleiben wollen, grundsätzlich, ja, altert heute halt schwierig. wir haben die, ich meine, vorgerenderten, gezeichneten Hintergründe, die gehen ja noch, aber alles, was dann wirklich echt 3D ist, die Polygongrafik aus der Zeit, ja, die hat's halt heute schwierig. Das kann man im Spiel aber nicht zum Vorwurf machen, das ist halt einfach der damaligen Technik und der Zeit geschuldet.
Ja, sicherlich auch ein bisschen dem Budget, wenn man das jetzt tatsächlich mit einem Square-Spiel oder so vergleicht, da sehen die Charaktere und so weiter schon alles nochmal ein bisschen edler aus. Mhm. Aber gut, es ist sowieso kein Spiel, was man wegen der Grafik spielen würde. Von daher, die Hintergründe finde ich auch ganz hübsch gemacht. Vielleicht sind sie ein bisschen zu, also gut, das ist natürlich grundsätzlich der PlayStation-Auflösung auch mitgeschuldet. Aber hier und da ist es halt teils schwer zu erkennen, wo Wege lang führen sollen und solche Geschichten. Also da ist es zwar hübsch anzuschauen, aber dadurch, dass es eben so oder so designt wurde, erschwert das ein bisschen die Spielbarkeit, finde ich.
Ja, das hatte ich also echt auch, dass ich manchmal Mühe hatte, was zu erkennen, womit ich interagieren müsste. Wobei die Dinge ja dann meistens rausploppen, weil sie halt eben 3D-Elemente sind. Aber immer hat es nicht funktioniert. Und ja, wie du sagst, manchmal war es schwer zu erkennen. Die Perspektive ist ja starr. Ich kann ja auch nichts drehen oder so. Ah, da links geht's noch hinter dem Stein rein zu einem nächsten Screen. Da führt noch ein Weg durch oder so. Das ist zum Beispiel, ja, das sieht man nicht immer gut. Oder ging mir zumindest so, dass ich da teilweise gut gucken musste oder fast den Rand ablaufen musste und dann merkte, aha, oh ja, hier ging es ja eigentlich nochmal durch. Ja, okay.
Ja, das hatte ich eben tatsächlich im dritten Dungeon auch, dass ich da bestimmt locker eine halbe Stunde verloren habe, weil ich da, also zum einen sind ja manche von den Wäldern oder Dungeons eben auch sehr labyrinthartig aufgebaut. Und wenn du dann auch eine bestimmte Stelle einfach immer nicht siehst, wenn du da in dem Bereich gerade vorbeiläufst, dass es da auch noch lang gehen würde, dann läufst du da halt irgendwie dreimal vorbei und fragst dich, wo es weitergehen soll und findest das halt einfach nicht. Und so habe ich tatsächlich da einmal auch wirklich viel Zeit verloren und mich quasi fünfmal im Kreis gedreht, bis ich endlich gesehen habe, ach, da geht's ja auch noch rein.
Ich verstehe dich wirklich. Klarer Kritikpunkt, ja.
Ja, wenn wir gerade noch bei der Präsentation waren, sollten wir aber nicht unter den Tisch fallen lassen, dass tatsächlich die Musik auch sehr schön war. Also die meisten Stücke haben mir persönlich sehr gut gefallen. Das hat auch so ein bisschen, na, es hat so was Fantastisches eben. Es passt sehr gut zu diesem Ghibli-Stil. Also ich weiß nicht, ob das auf dem gleichen Level ist, aber es erinnert eben auch sehr stark daran und passt sehr gut auch zu diesem ganzen mystischen Setting.
Passt gut, wirklich auch nichts Nerviges oder so. Jetzt auch nichts Bombastisches, eher ein bisschen auf der reduzierteren Seite, aber ist ganz okay. Ja, fand ich auch schön. Ja, da kann ich dir absolut zustimmen.
Ja, gerade erstaunlich auch, dass man eben, wo man noch so viel kämpft und die Kämpfe so lange dauern, dass mir da die Musik im Kampf nicht so auf die Nerven ging, wie das vielleicht bei manch anderem Spiel war.
Ja, das stimmt, ja. Dann haben wir jetzt, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, das machen wir ab und zu mal noch im Game Talk, das liegt vielleicht auch am Format, einiges kritisiert. Jetzt könnte man denken, oh mein Gott, das ist ja ein absolutes Kackspiel. Den Eindruck können wir etwas zusammenfassen, vielleicht jetzt hier korrigieren oder etwas glatt bügeln, je nachdem, vielleicht auch nicht. Rob, ich bin jetzt dann gespannt, was du dazu meinst. Ich möchte es hier kurz zusammenfassen in dem Kapitel, ja, ist das Spiel denn heute noch empfehlenswert? Sollte man das spielen, wenn man es denn überhaupt spielen kann? Und wem eventuell würden wir das empfehlen? Was meinst du, wem würdest du das ans Herz legen? Wer sollte das mal anspielen?
Puh, also da habe ich auch viel hin und her überlegt. Also es gibt ja, wie wir gesagt haben, einiges, was wir auch ganz schön daran finden. Und es ist halt auch, wie ich eingangs sagte, so ein Spiel, was ich lange im Kopf hatte, wo ich mich ein bisschen drauf gefreut hatte, das dann doch irgendwann nachzuholen. Vielleicht hatte ich deswegen auch ein bisschen zu hohe Erwartungen. Ich weiß es nicht genau.
Ging mir genau gleich.
Es ist echt schwer, das jetzt nochmal zu empfehlen. Also zum einen vielleicht schon, es ist halt relativ kurz für ein JRPG. Also wenn man es denn tatsächlich, man kann es nicht in eine Reihe mit einem Final Fantasy zum Beispiel stecken, weil dafür sind die Spiele dann doch zu unterschiedlich, weil das eben doch mehr so ein Pokémon-mäßiger Monstersammler ist. Wenn man aber diese Art von Spiel mag, nämlich dieses Monstersammeln und dieses Kreuzen, wenn das einem was gibt, dann ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Und wenn man eben diese Ghibli-Vibes mag, dann kann man es probieren. Aber ganz ehrlich, man hat auch wirklich nichts verpasst, wenn man es nicht gespielt hat. Es ist jetzt kein großer Klassiker, den man kennen sollte, meiner Meinung nach. Und man braucht eben wirklich sehr viel Sitzfleisch und Geduld. Wenn man so ein Spieler ist, der das nicht kann, da lange zu sitzen und lange auf Animationen zu warten und eben zu merken, wie die Zeit so dahin rennt, dann kann man es, glaube ich, heute nicht mehr spielen.
Hey, ich bin da sehr nah bei dir. Also ich glaube, man muss schon eine PS1-Affinität mitbringen oder sich das von damals noch irgendwie gewohnt sein, Also, weil wenn du heute 15 bist und das noch irgendwie organisierst und dann einlegst, ich weiß nicht, ob du dich nur schon mit der Präsentation etc. heute überhaupt noch mal anfreunden kannst. Die Wand ist vielleicht dann einfach zu hoch. Empfehlen kann ich dann tatsächlich nur der, ich sag jetzt mal, 30 plus, ich spiele irgendwie gerne JRPGs, ich mag Ghibli und so Monster Battler finde ich auch ganz gut, Generation. Also wenn du bei den Kriterien überall einen Haken setzen kannst, dann würde ich meinen, ja komm, schau da rein, guck dir das an. Wenn du das Spiel denn findest, wir haben das Problem ja eingangs mal dargelegt, es gibt halt in Europa zumindest, in Japan war es noch ein bisschen anders mit Re-Releases im PlayStation Store, aber in Europa gibt es einfach nur die Möglichkeit, finde noch die PlayStation 1 Disc und ein Gerät dazu, das PlayStation 1 Spiele abspielen kann, also zum Beispiel eine PlayStation 3 oder so. Also da wird es ja auch schon schwierig.
Ja, also wie du sagst, man muss auf jeden Fall eine Retro-Affinität haben, eine große Retro-Affinität und das Spiel so ein bisschen mit den Augen von damals betrachten können, sonst wird es, glaube ich, ganz schwer, dann geht das heute gar nicht mehr und zum anderen, wie du sagst, man bekommt es halt sowieso nur noch schwer, also gut, man kann es auf eBay und so kann man es jetzt noch für 30 Euro oder sowas kaufen, ob man das tatsächlich dafür ausgeben möchte, sei mal dahingestellt. Mhm. Ansonsten bleibt halt noch die Emulation hätte halt dann, glaube ich, den Vorteil, dass man wahrscheinlich hier und da Sachen beschleunigen könnte, vielleicht wäre das für den einen oder anderen tatsächlich ganz gut, müsste man da gucken. Aber so im Original, wenn man das im Original heute nochmal spielen möchte und das tatsächlich kriegt, dann muss man eben tatsächlich auch wirklich ein PlayStation-Fan wahrscheinlich sein oder eben ein großer Retro-Fan dieser Ära. Dann kann man da noch gut Spaß dran haben. Aber wenn man da so grundsätzlich schon so seine Probleme hat, dann wird man eben das Alter schon sehr stark merken.
Ja, also ich glaube, wenn man es emulieren darf, dann ist das vielleicht sogar gerade mit Blick auf die ansonsten ja ein bisschen hohe Einstiegsinvestition vielleicht sogar der beste Schritt, ja. Ich habe mir ja hierbei empfehlenswert gedacht, vielleicht mache ich es mal einfach, schaust du mal nach, ob es irgendwelche zeitgenössischen Reviews gibt. Und ich habe nur eines gefunden im deutschsprachigen Raum, nämlich aus der Megafun 1-2000. Kannte ich nicht mal das Magazin, aber ich hatte damals gar kein Geld, um mir solche Magazine zu kaufen. Gab es eine Review von René Schneider. Eigentlich hat er nur den Aufhänger wiedergegeben und die Grundmechanik kurz dargelegt und da hat sich dann das Review schon drin erschöpft. Also so viel zum großartigen Videospieljournalismus, aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall bekam das Spiel da 78% Fun. Das war da die Bewertung ohne Angabe von Gründen. Ich kann euch das Review von kultboy.com, da kann man das dankenswerterweise heute gut einsehen, sonst noch in den Shownotes verlinken.
Ja, und diese 78%, die decken sich auch mit dem, was bei Mobi Games, wenn man da die Durchschnittswertungen, also da werden auch verschiedene Webseiten und alte Magazine nochmal zusammengelistet, was die so gegeben haben und da sind es im Durchschnitt auch 78%, also kam eigentlich ganz gut weg damals, wie es aussieht. Ich habe auch noch mal bei GameFAQs zum Beispiel, da kann man auch noch User-Bewertungen einsehen und da gab es auch erstaunlich viele, die 7 oder mehr geben, also von 10 und ein paar halt, die es dann doch ein bisschen abgewatscht haben mit 3 oder 4. Also da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander, aber tendenziell schon auch eher positiv gestimmt, wie es scheint.
Bei Metacritic hat nur der zweite Teil lustigerweise eine Bewertung. Der erste Teil, der hat keine Bewertung da drin.
Genau, das ist mir bei Meta auch schon öfter aufgefallen, dass da so richtig alte Sachen, also so PlayStation 1-Ära, findet man da kaum noch. Darum gucke ich bei solchen Sachen tatsächlich dann eher bei GameFAQs nochmal rein, ja, wo man da eben zumindest diese User-Wertung nochmal sehen kann.
Ja, dann machen wir doch das Empfehlungs-Fazit-Kapitel hier zu mit unserer durchzogenen Game-Talk-Bewertung, ne? Und gehen jetzt hier hinten raus noch ins zuvor versprochene Story-Spoiler-Kapitel. Jetzt musst du mir aber wieder helfen. Also ich habe natürlich die groben Eckpunkte schon noch im Kopf. Also wir sind The Chosen of Light dann irgendwie und müssen, nachdem man die Großmutter, die Nette, die dann aber eigentlich ein inkarnierter Gott ist, irgendwie da dummerweise geopfert hat und dann alle irgendwie zu Stein wurden, müssen wir da dann Prüfungen machen, eben in den recycelten Dungeons und am Schluss irgendwie den Chosen of Darkness besiegen. Wobei ich nicht mal weiß, wer das wirklich ist, weil der Endgegner dann plötzlich unser irgendwie verschollener oder so Vater ist. Okay, Und dann kämpft man gegen den Vater noch, beziehungsweise sein Monster. Und dann, bumm, ist plötzlich das Spiel zu Ende. Völlig abrupt und überraschend. Die letzte Türe, wo ich dachte, da geht's dann zum Endboss noch, in der, ich sag jetzt mal, neuen Zwischenwelt dann da. Man startet also nicht mehr vom Dorf so, sondern von einem anderen Ort. Okay, gut. Die wir gar nicht gebraucht, da kann man gar nicht durch. Also da haben sie irgendwie Content rausgestrichen oder so. Du merkst schon, ich bin mittelmäßig verwirrt. Hilf mir.
Das würde ich sehr gerne. Leider habe ich aber auch ein bisschen Verwirrung. Also es fängt ja damit an, dass wir eben dieses Anti-Dot holen sollen, damit die aus dem Schlaf erwachen. Und dann gibt's ja, wie du sagtest, zwischendurch kommt man zurück, wenn man das irgendwann gefunden hat. Also es gibt diesen Ältestenrat quasi im Dorf. Die haben daneben diese Nagi-Frau, diese Ältere, also diese Zaubererin, wenn man so will, die Bescheid weiß über diese ganzen Monster und wie man die fängt und gefügig macht, wenn man so will. Die streiten sich halt, der Ältestenrat und diese Zaubererin. Mhm. Und dann wird halt irgendwann dieses Opfer gemacht und dann wird wiederum dadurch versteinern alle im Dorf, bis auf unseren Helden.
Mhm. Warum auch immer, ja.
Die haben sich nicht an die Rituale gehalten. Also es gibt dann quasi so eine verschwörerische andere Zaubererin. Und die meint halt, wenn wir die opfern und so, dann wird den Göttern Genüge getan und dann beruhigen sich alle wieder. Und so war es dann eben nicht. Ja. Und deswegen müssen wir dann nochmal los und treffen auf irgendjemand anders, der uns erklärt, dass wir eben diese vier Prüfungen machen müssen. Ich weiß nicht, warum sie das Prüfungen nennen. Letztendlich läuft es ja nur darauf hinaus, dass man dann eben wieder durch diese Dungeons läuft, die jetzt ein bisschen anders beleuchtet sind. Wieder diese Kämpfe macht und am Ende wieder gegen einen Boss kämpft. In dem Fall dann eben gegen Bossfiguren, die man vorher in den Dungeons schon mal getroffen hat und die quasi auch ein paar der wenigen NPCs in den Wäldern sind. In den Wäldern gibt es ja immer noch mal Leute, die mit denen man sich unterhalten kann und denen man eventuell dann als Quest noch irgendwas bringen muss oder so.
Ja, ja.
Auf die treffen wir dann erneut und dann sagen die eben, ja, hier der und der, den du aus dem Dorf kennst, zum Beispiel eben deine versprochene Frau und dann der andere, der Sohn vom Schmied, mit dem man eigentlich so ein bisschen befreundet ist, dass die eben auch negative Gefühle hegen. Zum Beispiel ist der Sohn vom Schmied, der ist eigentlich eifersüchtig auf uns, weil der will eigentlich die Mabu heiraten. Und der ist eifersüchtig, dass er nicht der Held sein kann, so nach dem Motto. Und dann muss man halt plötzlich gegen den kämpfen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es der wirklich ist oder ob das mehr einfach so eine Art Manifestation seiner dunklen Gefühle ist, die sich dann irgendwie durch eben den Charakter da in einem Boss irgendwie widerspiegeln. Also ich glaube, das ist nicht so eins zu eins, das ist mehr so was magisch-metaphorisch Übertragenes irgendwie.
Ja, dachte ich auch erst, aber andererseits ist es ja dann so, wenn man dann den Kampf gewonnen hat, dann sprechen die ja nochmal zu einem, als ob das tatsächlich die Personen sind. Und das hat mich dann eben noch zusätzlich verwirrt.
Ich bin nicht sicher, ob das wirklich die Personen sind oder ja eben nicht irgendwelche Inkarnationen oder vielleicht Illusionen, Vorstellungen von denen oder so, da bin ich mir nicht ganz, ganz sicher.
Ja, es ist auf jeden Fall alles ein bisschen vage und nicht ganz nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es einfach auch so, dass eben diese Enthüllungen von wegen diesen negativen Seiten und so, die hatten bei mir gar keinen emotionalen Impact, weil ich gar keine Bindung zu diesen Figuren hatte, wenn ich ehrlich bin. Also man kommt zwar während des Spiels immer mal wieder zurück ins Dorf und man macht eben die meiste Zeit, rennt man in diesen Wäldern rum und macht die Kämpfe und dann kommst du irgendwann wieder zurück, dann gehst du halt in den Laden und zu der Zauberin und kümmerst dich um deine Monster und kaufst neues Zeug an und dann kannst du halt, wie du sagtest, in so einem Menü die einzelnen Bereiche des Ortes nochmal kurz ansprechen, dann kannst du zum Friedhof gehen und zum Dorfplatz und so weiter und dann sitzen da eventuell zwei Leute rum, dann kannst du da einen kurzen Dialog führen, der dir so ein bisschen Fluff gibt, was die Hintergrundgeschichte noch anbelangt. Und so lernst du die halt ein bisschen kennen, aber du hast halt nicht so wie in dem Final Fantasy 7, 8, 9, keine Ahnung, dass du wirklich über den Verlauf des Spiels so wirklich eine Bindung zu diesen Figuren aufbaust und merkst, ja, wer die sind und dass dir die irgendwie am Herzen hängen. So war es zumindest bei mir nicht. Wir waren die letztendlich, waren es halt einfach irgendwelche NPCs und die muss ich halt retten, aber dass die irgendwie mir wichtig gewesen wären, war nicht der Fall.
Ja, ja, die waren mir auch völlig egal. Die eine NPC, die dir vielleicht wichtig ist, ist halt eben dein Love Interest. Die wird dann aber zu einer Art Nami, also die wird dann zu einer Mini-Fee und geht dann aber irgendwie in den Cocoon rein, um da drin irgendwie zu überleben oder wie auch immer. Also die trägst du dann halt noch so mit dir mit, ohne dass die dann noch wirklich viele Aufgaben hätte, bis sie dann, ich meine, am Ende doch noch wieder zurückkommt, oder?
Ja, die wird ja dann quasi irgendwie so halb wiedergeboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie du sagst, die ist halt noch der interessanteste Charakter, gerade eben auch durch diesen Twist, dass es eben so ist, dass diese Nami-Frauen, die diese Reinigung, wird es da, glaube ich, genannt, vollziehen mit den Monstern und die eben für dich einsetzbar machen oder eben zusammenspinnen, dass du die verkaufen kannst als Seide. Und das ist eben so, wenn die diesen Vorgang machen, wenn die dich heilen oder wenn die sich um diese Monster kümmern, dann ist das wie so eine Art, ja, Gift oder Seuche oder irgend sowas. Auf jeden Fall ist es total ungesund für die Person, die das macht, und die leiden halt eigentlich darunter. Und das ist halt eigentlich eine total interessante Idee, dass du eben da hingehen musst. Einerseits brauchst du ihre Hilfe, um diese Monster zu kriegen und so weiter. Gleichzeitig schadest du ihr aber damit dadurch, dass sie das eben machen muss. Das ist eigentlich was man total interessant hätte aufbauen können, was aber irgendwie dann immer nur so an der Oberfläche angekratzt wird.
Mhm. Was ich mir noch mitgenommen habe, ist, dass vielleicht im Vergleich mit anderen JRPGs oder so hier unübliche, dass man, glaube ich, offenbar eben gar nicht die Dunkelheit wirklich so besiegen soll oder muss, sondern dass man auch als Learning mitnimmt, dass es das Dunkle oder Böse, glaube ich, doch halt auch braucht, und das gibt dann wieder so eine Gleichgewichtsgeschichte, oder?
Genau, ja, also im Grunde wird halt dann zum Schluss, also es kristallisiert sich dann immer mehr so ein bisschen raus, weil eben hier und da es Leute gibt, die sagen, ja, vielleicht sind ja die Monster gar nicht so böse und vielleicht gibt es ja auch einen guten Grund, warum die da sind, und die sind ja eigentlich auch nur so geworden, weil wir Menschen irgendwie uns falsch verhalten haben und zu gierig sind und solche Geschichten. Das sind ja eigentlich Sachen, die man tatsächlich auch gut auf die echte Welt übertragen kann und was auch eben, wie du sagst, ja auch irgendwie so ein bisschen bei den JRPGs öfter mal vorkommt, diese, also gerade auch bei Ghibli ja eben häufig ein Thema ist.
Mhm.
Das wird ja auch so immer angerissen. Und an sich ist es eigentlich ein interessanter Twist, aber dadurch, dass man eben so oft so ein bisschen den Faden verliert in der Geschichte, gerade auch, also ich finde, es hat auch nicht geholfen, dass man eben so viele Stunden raus ist in dem Dungeon und nichts an Story hat und dann eben wieder zurückkommt und dann kriegst du diesen Infodump und musst das alles irgendwie verarbeiten, ja, mit diesen ganz vielen verschiedenen Figuren. Zum einen die Figuren, die es da direkt im Umfeld gibt, die eben gerade leben, diese NPCs, die da sind, und dann kriegst du ja immer noch, also das Spiel scheint ja in so eine Art Kapitel aufgeteilt zu sein, weil du hast ja immer wieder zwischendurch, hast du diese kurzen, also Cutscenes kann man sie ja eigentlich nicht nennen, weil da wird einfach bloß Text eingeblendet und dann spricht halt irgend so eine Stimme aus dem Off, spricht halt so bedeutungsschwanger irgendwelche Sachen,
ja,
und man versucht das irgendwie zu interpretieren, was das jetzt bedeuten soll.
Ja, ja, die Hälfte versteht
nicht immer gelungen,
nicht, ja.
Das alles irgendwie zusammenzuführen, gerade auch dann, wenn man eben immer bloß so kurz ins Dorf kommt und dann alles auf einmal kriegt, das ist halt echt schwer. Und dann da irgendwie so ein bisschen Verständnis für zu entwickeln. Deswegen, ich glaube, es könnte theoretisch eine gute Geschichte sein, aber sie ist halt so, wie sie inszeniert wird und uns immer wieder präsentiert wird, kann man halt zu schwer folgen.
Ja, ja, die ist halt eben auch noch ein bisschen rough, ne? Ich glaube, das zieht sich so durchs komplette Spiel durch. Viel mehr könnte ich da nicht mehr anhängen, außer was das Spiel dann selber hinten raus noch anhängt, worauf ich dann aber keine große Lust mehr hatte. Wenn man nämlich das Spiel durchgespielt hat, kann man, wenn man ein Savegame mit durchgespieltem Spiel hat, das dann wieder laden und kann vom letzten Ort aus dann in den Eternal Corridor starten. Da kommt man in eine, ich weiß gar nicht, auf 100 begrenzte oder sogar quasi unendliche Anzahl an so hintereinander geschalteter Dungeons, wo man halt noch zusätzliche Herausforderungen hat und sich da durchkämpfen kann, da auch noch neue Monster findet, die man dann wiederum fangen und züchten kann. Und für, ich meine, viele gute findet man die Zutatenmonster, ich nenne es jetzt mal so, dann auch erst da, was ich irgendwie frustrierend und schade finde, weil dann brauche ich die auch nicht mehr, dann bin ich ja schon durchs Spiel durch, dann nützen die mir nichts mehr. Ja, das kann man, wenn man denn noch Lust hat auf das Spiel und wenn man sich noch tiefer in die Monsterkreuz-Thematik reinknien will, dann am Ende hinten raus eben noch machen in diesem Eternal Corridor.
Ja, da ist ganz interessant, dass die damals da schon offenbar auf Zufallsgenerierung gesetzt haben, was ja heute gang und gäbe ist, aber damals ja noch ein bisschen fresh war.
Mhm. Hast du
aber
da
ich hatte da jetzt auch keine Lust mehr. Also ich hab's kurz geladen, einfach um zu gucken, was passiert, aber ich hatte dann auch keine Lust mehr, mich damit noch groß zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Eben gerade auch, weil die Kämpfe ja so langatmig sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man damals da gesessen hatte und vielleicht gesagt hätte, ja cool, dann kann ich mir jetzt hier noch mehr Monsterkombinationen zusammensetzen und so weiter.
Ja, und ich habe noch mehr Content, bis ich mir dann zur nächsten Weihnacht wieder mein neues Spiel kaufen kann.
Ja, genau.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier hinten raus doch den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Lieber Poli, ich danke dir einmal mehr. Warst du hier bei mir in der Sendung und hast mit mir über dieses, darf man glaube ich sagen, ein bisschen nischige JRPG geplaudert. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, vielen Dank auch. Es war ein willkommener Grund, das endlich mal nachzuholen. Und ich bin schon gespannt, welche Perle ich dann als nächstes mit dir mal nachholen kann.
Ich bin selber noch nicht sicher. Ich kann zumindest sagen, was aktuell auf dem Pile of Shame liegt, dürfte von höherer Qualität sein. Ich glaube, das darf ich ja wirklich schon verraten. Ja.
Ich bin schon gespannt.
Dann dir da draußen darf ich natürlich wie immer auch danken, denn wenn du uns nicht zuhören würdest, dann hätte das Ganze hier eigentlich gar keinen Sinn. Deshalb vielen Dank auch an dich da draußen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst, am besten mit einem kostenlosen Abo. gametalk.fm/abo. Wenn du schon auf der Webseite bist, kannst du auch /JadeCocoon mal noch die Shownotes nochmal reinziehen. Da findest du Links zu den Projekten, Social Media Accounts vom lieben Rob oder auch eben Links zum Gesagten hier zu dieser Sendung. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt definitiv am Ende angekommen. Ich wünsche dir da draußen bis zum nächsten Game Talk wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Jade Cocoon, Story of the Tamamayo. Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Next time.